Ich weiss nicht, wer von euch heute Morgen auch schon die Bibel aufgeschlagen hat. Sonst könnt ihr das sicher heute Morgen noch nachholen, indem ihr die Bibel vor euch auftut. Ich weiss nicht, wie viele von euch auch schon die Zeitung aufgeschlagen hat. Schon mal geschaut, was ist passiert, was ist das Aktuellste. Und das mit der Zeitung oder mit den Medien ist ja so eine Sache, wir wissen nicht mehr, ob alles wahr ist, was dort steht. Selbst die Amerikaner haben, seitdem sie den neuen Präsidenten haben, gemerkt, dass man nicht mehr immer sicher ist, ob der sagt, ob das auch wirklich so ist, was der sagt. Und das ist heute in der heutigen Zeit oft ein kleiner Clinch, wo wir drinnen stehen, wenn wir die Zeitung auftun, wenn wir Fernsehen anschalten. Stimmt das wirklich, was uns hier erzählt wird? Stimmt das, was man uns antreiben will? Und das war so ein bisschen die Situation, die Martin Luther zu seiner Zeit hatte. Der hat es noch nicht grosse Medien gegeben, der hat es vor allem die Kirche gegeben. Und die hat alles bestimmt. Und der Martin Luther, selber als Mönch, als Teil dieser Kirche, ist plötzlich in Zweifel reingekommen und musste sagen, stimmt das alles, was die sagen? Was ist die Grundlage? Was ist der Maßstab, wo ich letztendlich auch das, was ein Papst, was ein Konzil rausgibt, messen? Oder sind das einfach menschliche Ideen? Und wir wollen kurz einsteigen mit einem kurzen Clip, der uns etwas von dieser Not aufzeigt, von einer Kirche, die eigentlich in vielen Bereichen willkürlich menschlich gehandelt hat, aber es als Gottes Wille dargestellt hat, der nachher letztendlich den Kampf in Martin Luther hat ausgelöst. Aber ich möchte euch mit reinnehmen in eine Sendung von Terra X, vom ZDF, die das gut darstellt, so das, was der Luther erlebt hat, ganz kurz zusammengefasst.
Menschen. Man sucht nach Wegen, um von den Sünden erlöst zu werden. Dabei kommt es auch zu sonderbaren Exzessen. Sogenannte Geißler züchtigen sich selbst. Spätmittelalterliche Bilder vermitteln eine düstere Vorstellung vom jüngsten Gericht. Viele glauben, ohne den Segen der Kirche zu Fegefeuer oder Höllenqualen verdammt zu sein. Das machen sich der Papst und die hohe Geistlichkeit zunutze. Sie lassen sich den Erlass von Sündenstrafen bezahlen, mit sogenannten Ablassbriefen. Das ruft Protest bei immer mehr Gläubigen hervor. Sie beklagen die Prunksucht der Päpste und Bischöfe. Leo X. braucht Unsummen für den Bau des neuen Petersdoms. Die Christen Europas sollen dafür aufkommen, durch den Ablasshandel. Allein die Gnade Jesu ebne den Weg zum Heil, protestiert der Augustinermönch Martin Luther. Die Vergebung von Sünden sei nicht käuflich. Luther lässt seine 95 Thesen verbreiten. Der Papst droht ihm mit dem Bann. Doch seine Urkunde landet im Feuer. In Worms soll sich Luther vor dem Reichstag verantworten. Die Menge feiert den Mann, den die Kirche als Ketzer betrachtet, wie einen Messias. Er ist Hoffnungsträger, vor allem für Bürger und Bauern. Er fordert, keine Macht solle zwischen Gott und den Menschen stehen. Vor dem König, den Fürsten und den Vertretern der Stände soll Luther in Worms widerrufen. Als treuer Katholik will der König und künftige Kaiser Karl V. den Reformator zum Schweigen bringen, droht ihm mit der Reichsacht. Es geht um Leben und Tod. Doch Luther bleibt standhaft.
Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen.
Karl V. erklärt Luther zum Feind der Kirche und des Reiches. Jeder Mann, der seiner habhaft werden kann, ist verpflichtet, den Geächteten auszuliefern. Doch der wird von seinem Landesherrn in Schutz genommen. Fürst Friedrich der Weise lässt ihn auf die Wartburg bei Eisenach bringen. Hier beginnt er ein revolutionäres Werk: die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Das Wort Gottes soll für jedermann verständlich werden. Die Papstkirche soll nicht mehr alleinige Herrin über die Heilige Schrift sein.
das ganz kurz, was der Martin Luther eigentlich wollte. Er wollte eine Grundlage haben. Was ist Wahrheit? An was kann ich mich orientieren? Und er hat im Wort Gottes entdeckt, dort ist wahrhaft die Grundlage auch für uns als Christen. Nicht die Kirche soll zwischen uns und Gott stehen als Mittler, sondern wir dürfen direkten Zugang haben zu Gott. Und er hat die vier Soli, wir haben es hier schon gehört, allein Gnade. Gnade und nicht ein Ablass kann uns von Sünden befreien. Letztendlich der Glaube allein an Jesus Christus gibt uns Verbindung zu Gott, unserem Vater. Und das ist das, was er auch jedem wieder zugänglich gemacht hat. Und darum hat er die Bibel von der latinischen Sprache in dem Sinn wie von einem Gefängnis befreit und hat sie ins Deutsche übersetzt und hat sie bis heute uns allen zugänglich gemacht. Und er hat gesagt, hey, das Wort hat Kraft. Er hat selber erlebt, wie ihn das Wort angesprochen hat, wie ihn das Wort verändert hat, wie ihn das Wort zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und er hat gesagt, das müssen alle können erleben. Gott will nicht einfach, dass eine Kirche ein Wissen verwaltet und zum Teil missbräuchlich einsetzt, sondern Gott möchte jedem Einzelnen begegnen durch sein Wort. Und darum war für ihn so wichtig, das erste Thema, das wir heute werden haben, sola scriptura, allein die Schrift, allein das Wort Gottes, das soll der Maßstab sein, das soll unser Leben prägen. Nicht Abhängigkeiten von kirchlichen Institutionen, nicht Abhängigkeiten von Päpst, von Pastoren, von Pfarrern. Und wir laden immer ein zu einer Kirche. Wir sind im Moment im Real-Life-Kurs, wo ich sage, wenn du andere Kirche findest, die dich wohlfühlst, dann geh dort her. Aber es ist nicht die FG, es ist nicht ein Christian, es ist was auch immer. Nicht das schenkt Heil, sondern eine Leibbeziehung zu Jesus Christus. Es ist erstaunlich, in 73 Tagen hat der Martin Luther nachher 1522 das Neue Testament übersetzt und der Buchdruck, der dort aufkam, hat es möglich gemacht, dass die Bibel, das Neue Testament, unglaublich schnell ist verbreitet worden. Und der Luther hat, wie kein anderer dazu aufgerufen, gesagt, hey, begegnet dem Gott direkt. Es ist ein Gott, der gnädig ist. Und glaub daran, durch Jesus Christus. Und es ist dir möglich, einen persönlichen Zugang zu haben zu dem Gott, der dein Leben verändert, der nicht zu einer Gesetzlichkeit wird, du musst, du sollst, sondern wo Gott selber durch sein Wort rettend dich verändert. Der Paulus sagt im 2. Timotheus 3, 14 bis 17, ein Text, den wir heute Morgen immer wieder ein bisschen werden, danach entlang gehen. Er sagt dort etwas von dem, wo der Martin Luther uns in seiner Zeit seinen Leuten so konnte zusagen. 2. Timotheus 3, Vers 14, Seite 916, die was aufschlagen wollen. Dort sagt er, du sollst an der Lehre, also sollst du dem, dem Wort Gottes festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja, die dich gelehrt haben. Er ist gelehrt worden durch seine Großmutter vor allem, durch seine Mutter im Wort Gottes und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen hast, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ich glaube, das war ein Satz, den Luther gerade hat gejubelt und gesagt, genau um das geht. Das ist nicht Rettung durch Ablasshand, das ist nicht Rettung durch irgendetwas, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß auch der Nutzen der Schrift. Gott persönlich rettet. Sie unterrichtet Gott selber in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bricht auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Nicht aus etwas, wo ich sage, so Leute, jetzt geht er heim und nachher wird das Punkt 1, 2, 3 und 4 befolgt. Und wir tun uns noch eine Webcam einrichten, dass wir sehen, ob ihr so macht oder nicht. Wäre wahrscheinlich die heutige Variante. Nein, das Wort selber. Du und Gott. Nicht ich bin für dein Christsein verantwortlich. Nicht ich bin für dein Glauben verantwortlich. Sondern Martin Luther hat es wieder zusammenbringen und sagen, du und Gott. Gott möchte mit dir persönlich Beziehung haben. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wort Gottes hat Kraft. Da, wo wir das Wort Gottes aufschlagen, ist nicht einfach ein Buch wie jedes andere, sondern ein Wort, das Gott durch seinen Geist direkt zu dir redet und Kraft hat, dein Leben zu verändern. Der Timotheus, lesen wir hier, ist schon von Kind auf in dem unterrichtet worden. Ich sage immer, wohl dem, der als Kind schon darf, etwas von dem erleben, was Gott für eine wunderbare Geschichte hat geschrieben in seinem Wort. Wenn ich in meine Kindheit zurückschaue, dann merke ich, meine erste Bibel war auf der Schoss von meiner Grossmutter. Dort kommen all die Bilder, der David in der Leuengrube. Einfach weil sie mir das so erzählt hat. Ich dachte, wow, ist das ein cooles Buch. Ein Moses. Da kommen Menschen vor wie Abraham. Einer, der auszieht in ein neues Land. Da kommen Menschen vor wie ein Gideon. Menschen wie ein Simson. Alles so Bilder, die ich merke, auf dem Schoss von meiner Grossmutter sind mir die lieb gemacht worden. Und nachher mit 10 habe ich meine erste Bibel bekommen. Steht noch die Widmung drin von meiner Gott und Götti zu Weihnachten 1980. Leider nicht Luther, sondern eine Zürcher Übersetzung ist es. Sehr gute Übersetzung für das Alte Testament, wenn jemand mal gute Übersetzung im Alten Testament sucht. Und ich habe gedacht, okay. Und wenn ich es so ein bisschen mit den Büchern, die ich dann zumal aus der Bibliothek hatte, habe ich einfach gemerkt, boah, hat das dünne Seite, da siehst du fast die Tür. Und wenn du nachher mal schaust, wie viele Seiten das hast, 1500 Seiten. Mir ist das Buch vorgekommen, wie das da. Sonnenschunken! Da kommst du ja kaum der Tür. Und ich habe nachher angefangen zu lesen. Ich habe die Bibel mal aufgeschlagen. Die erste Seite. Und da lesen wir 1. Mose, wie Gott die Erde geschaffen hat. Gewaltig. Wie Gott dir geschaffen hat. Einfach genial. Wir lesen dort, wie Gott den Mensch geschaffen hat, ihn in einen Garten hineingestellt hat. Und ich habe entdeckt, wow, das ist ja ein genialer Start. Ein Buch, das mal richtig gut anfängt, oder? Und ich habe nachher die Bibel weitergelesen und habe die ganzen Helden, die ich schon von meiner Bibel auf der Schoss von meiner Grossmutter kennt, wiederentdeckt und gemerkt, aber hey, hier geht es noch um einen ganz anderen Held. Hier läuft alles auf einen zu und das ist Jesus. Auch von dem hat mir natürlich meine Grossmutter immer wieder erzählt. Ein bisschen frustriert bin ich nachher gewesen, als ich bei Matthäus 26 bin angelangt. Der stirbt, mein Held. Nein, ich dachte, was ist denn das für ein Buch, wo der Held stirbt? Aber wisst ihr was? Ein paar Kapitel weiter steht der wieder auf. Und ich dachte, was ist das für ein gutes Buch? Der Held steht wieder auf und lebt. Und die Bibel erzählt etwas von einem Gott, der uns begegnen will. Wo der Jesus Mensch wird, wo zwar wieder in den Himmel geht, aber eine Gemeinde gründet. Und dann kommen ein paar Bücher, die ich dann endlich ein bisschen schwieriger erlebt habe, vor allem, als ich im Korinther und Römer bin gelandet, habe mich einfach dort ein bisschen durchgebissen, bin dann zur Offenbarung gekommen und dort wird es ja extrem schwierig, oder? Wo du denkst, was kommt denn da alles auf uns zu? Und ich dachte, ich muss einfach schauen, in jedem guten Buch gibt es eigentlich ein Happy End. und du nachher auf die zwei letzten Seiten gehst, dann musst du sagen, wow, was ist das für ein Buch? Es wird alles gut. So wie es angefangen hat, Gott will eine Gemeinschaft haben, ist am Ende des Buches, Gott will Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Und mir ist aufgefallen, so im ganzen Überblick über die ganze Bibel, ein genialer Anfang. Gott hat alles geschaffen. Gott wollte eine Beziehung haben mit uns Menschen. Und ein genialer Schluss. Gott hat schon vorausgesehen und gesagt, ich werde das wiederherstellen, es kommt gut. Ich möchte mit dem Menschen wieder Beziehung haben. Und dazwischen ein dicker Mittelteil, wo du musst sagen, eher problematisch. Eher etwas schwierig. Eigentlich nicht das, was Gott geplant hat. Etwas, was so nicht ist vorgesehen war. Aber ich habe wieder ganz neu entdeckt, eigentlich hat Gott nur eins geplant. Wir können eigentlich die erste Seite aus der Bibel rausreißen und sagen, Gott hat eigentlich von Anfang an so viel Bibel geplant. Da steht alles drauf. Gott wollte eine Beziehung haben. Ganz einfach, die kann man sogar fast in den Hosensack nehmen und sagen, das ist eigentlich alles, was Gott ursprünglich eine Bibel wollte. Sein Ziel war, ich möchte Beziehung haben mit dem Menschen. Und das ist eigentlich das, was auf der ersten Seite steht. 1. Mose 2, Vers 8 lesen wir zum Beispiel. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Wisst ihr, für was ein Garten da ist? Also vielleicht für Gemüse, aber das haben sie dann noch nicht gross gebraucht. Das ist ja überall gewachsen. Aber heute hast du einen Garten, vor allem für Beziehung zu haben, für mit Freunden dich zu treffen, für einfach zu sein. Und das ist so das, was ich eigentlich sagen muss. Es hat nicht mehr gebraucht, es war Gottes Idee gewesen. Und das ist auch das, was Luther wieder neu entdeckt hat. Gott will Beziehung mit dir und mir. Mehr will er gar nicht. Und wenn du auf diesen zwei ersten Seiten liest, dann ist Gott am Abend immer in den Garten gekommen. Einfach, weil er wollte zusammen sein mit dem Menschen. Weil er wollte Beziehung haben mit dem Menschen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er hat die Tour schon gestellt und gesagt, oh, das wollte ich nicht verpassen, mit dem Menschen Beziehung zu haben. Für das hat er den Menschen geschaffen. Nach seiner Ebenbildlichkeit, für mit dem Menschen zusammen zu sein. Gemeinschaft, Beziehung zu haben. Unglaublicher Traum. Und von dort her, eigentlich braucht es nicht mehr Bibel. Steht alles auf den ersten zwei Seiten. Aber wieso um alles in der Welt hat es den anderen Teil noch gebraucht? Wieso ist das verloren gegangen? Es ist verloren gegangen, weil Gott dem Menschen hat den freien Willen gelassen und gesagt, du darfst Beziehung haben mit mir, aber du kannst dich auch gegen mich entscheiden. Du kannst so leben, wie ich es gedacht habe, dass die Menschen leben sollen, in einer Beziehung mit mir, in dieser Gemeinschaft. Aber du kannst dich auch dagegen entscheiden. Und der Mensch verführt durch die Schlange, durch den Teufel, hat gesagt, ich glaube, es könnte noch besser kommen, wenn wir selber entscheiden können, wie wir wollen. Und hat sich dann zumal gegen Gott entschieden. Und Gott hat gesagt, ich will nicht mit jemandem Beziehung, die aufgezwungen ist. Ich will keine Liebe, die aufgezwungen ist, sondern es soll freiwillig sein. Und Gott hat den Menschen losgelassen und gesagt, okay, ich gebe euch eurem eigenen Schicksal preis. Aber durch das hat der Mensch auch sein ewiges Leben aufs Spiel gesetzt. Und der Mensch, der Tod, Krankheit, Not, ist plötzlich wie das Leben vom Mensch reingekommen durch die Trennung von Gott. Aus der Traum. Und darum hat es nachher der problematisch, schwierig Mittelteil gebraucht. Und er ist nicht nur problematisch, sondern es ist wie ein Zweites, das Gott hat. Zeigen. Gott zeigt am Anfang ja Beziehung wollen. Und Gott sagt in diesem Mittelteil, dass er möchte aus Liebe zu uns die Beziehung wiederherstellen. Und dann fährt Seite um Seite ein Teil an, wo Gott nicht einfach in den Garten ist gehöckelt und gesagt, okay, dann geniesse ich es allein. Sondern es hat ihm aus Liebe zum Menschen, den er geschaffen hat, fast das Herz verschrissen und gesagt, ich möchte gerne noch Freundschaft haben mit diesem Menschen. Ich möchte mit diesen Menschen zusammen sein. Und wir können eigentlich den Mittelteil auch so darstellen. Aus Liebe hat er, wie der Mittelteil seiner Arme ausgestreckt, gesagt, hey, komm wieder, ich möchte Freundschaft haben. Da ruft er zum Beispiel Noah und sagt, hey, mit dir möchte ich etwas Neues anfangen, ich möchte dein Freund sein. Wir bauen eine Arche zusammen. Und der Noah denkt, okay, wem hat es jetzt so auf Deutsch gesagt, in die Zirne geschneit, mir oder Gott? Also so eine dumme Idee. Aber der Noah hat sich darauf eingeladen und gesagt, wow, der Gott will mit mir zusammen sein. Der will mit mir Beziehung haben. Ich lasse mich auf das ein und darf eine Arche bauen, wo es weit und breit kein Wasser hatte. Gott hat Freundschaft gesucht. Auch bei Abraham, lesen wir das. Gott hat Freundschaft gesucht beim Abraham. Wir lesen nachher im Jakobus 2. Abraham glaubte Gott. Abraham hat Gott geglaubt, dass er noch in alten Jahren ein Kind wird bekommen. Und wir lesen dort weiter, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Das waren Menschen, die Gott immer wieder rufen und gewinnen konnte. Und sagen, hey, mit euch möchte ich Freundschaft haben. Gott wollte Beziehung wieder herstellen. Und mit dem Moses wollte er Freundschaft pflegen. Dort ist es etwas schwieriger geworden am Anfang. Der hat nämlich etwas umgezickt. So in dem Sinn, für den hat es etwas mehr gebraucht. Bei diesem feurigen Dornbusch hat sich nicht so recht überzeugen. Er hat wieder Argumente gesagt, Gott, es funktioniert nicht, suche einen anderen. Und doch hat sich Moses darauf eingeladen, die Aufgabe mit Gott zusammen wahrzunehmen, sein Volk aus der Knechtschaft herauszuführen. Auch bei ihm lesen wir im 2. Moses 33, 11. Der Herr sprach mit Moses von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Wow! Das war der Herzschlag von Gott. Er wollte Freunde gewinnen. Er wollte Menschen gewinnen, die ihnen zeigen, hey, ich habe etwas vor mit dir. Ich möchte mit dir Beziehung haben. Und ich möchte in dieser Welt etwas bewegen und Menschen zeigen, wie ich eigentlich ursprünglich das Menschsein gedacht habe. Und nachher im Neuen Testament gibt es noch ein Turbo, könnte man fast sagen. Da kommt das Kreuz rein. Da kommt Jesus. Und durch Jesus selber wird Gott Mensch. Gott sagt, durch den ganzen Erstell, durch das Alte Testament, ist es echt ein bisschen schwierig geworden. Es war immer ein bisschen Hin und Her. Da haben sich die Menschen wieder darauf eingeladen, nachher wieder nicht. Und die Menschen müssen für ihre Sünden Opfer bringen und Gott sagt, das kann nicht die Lösung sein. Und sagt, es muss einer auf die Welt kommen, der für all das stirbt, damit der Mensch direkten Zugang hat und nicht noch etwas muss tun. Nicht nur eben, wie es die Kirche gesagt hat, Ablasshandel, Rosenkränze beten und so weiter. Bis heute bestehen dort unzählige Rituale und Regeln, wie man irgendwo seine Sünde los wird. Und Gott sagt, nein, Jesus soll kommen und das für ein und alle Mal lösen, dass die Gnade von Gott noch einmal ganz deutlich ersichtlich wird. Dass jeder, der an ihn, an Jesus allein glaubt, darf gerettet werden. Und Jesus ist auf die Welt gekommen und hat uns das angeboten. Wir lesen das so in diesem Text aus 2. Timotheus 3, Vers 15, wo der Paulus sagt, du bist von Kind an mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen hast, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Hier bietet Gott Rettung an, Beziehung und sagt, komm, Du musst gar nichts dafür tun. Du darfst einfach kommen, wie du bist. Und ich strecke dir meine Arme entgegen und nehme dich an, einfach weil ich mit dir Beziehung habe. Wie hat er das gemacht? Er ist gestorben für uns. Jesus ist gestorben an deiner Stelle, an meiner Stelle. Und sagt, das, was uns getrennt hat, das habe ich jetzt gezahlt. Und Johannes 11,26 sagt Jesus, und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Auch hier wieder. Glaubst du es? Allein der Glaube ist das, was rettet. Und retten meint hier nicht einfach nur, ah, jetzt ist mir der Himmel sicher. Sondern Rettung geht viel weiter. Da wird eine Beziehung hergestellt. Da wird wieder etwas hergestellt, das kaputt ist gegangen. Johannes 3,16 lesen wir weiter, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Das war die Botschaft, die der Luther wollte, wieder ganz neu mit der Bibel, mit der Übersetzung ins Zentrum stellen. Sagen Leute, um das geht es. Keine Kirche kann zwischen euch vermitteln, sondern allein Jesus tut den Weg auf. Und durch das haben wir wie eine Doppelbürgerschaft. Also ich bin ja Staatsbürger von Schweiz, darum habe ich so ein rotes Kärtchen. Und da steht Schweizer, stimmt, Baujahr 1970, genau, stimmt da. Ich bin echt geneigt gewesen, hier auch noch ein Krönchen drauf zu zeichnen. Aber ich weiss nicht, ob nachher mein Pass nicht mehr gültig ist. Aber zu sagen, Leute, ich bin nicht nur ein Schweizer Bürger, sondern ich bin Doppelbürger. Durch das, dass ich an Jesus glaube und das angenommen habe, habe ich eine Doppelbürgerschaft. Ich habe nicht nur diesen Pass, sondern ich habe selbst einen Pass im Himmel. Die Bibel will Beziehung. Die Bibel will nicht einfach uns Gesetz und Wahrheit und Theologie um die Ohren schlagen, sondern sie lässt uns eigentlich hier ein, wie einfach herzuhöckeln. In die Bibel einzutauchen, dem Gott hier drin zu begegnen. Nicht einfach die Bibel zu lesen, für die ich die Bibel gelesen habe, sondern den Gott zu erfahren, mir Zeit nehmen, Seite für Seite zu erleben, wie Gott mich lieb hat, wie Gott mir die Arme ausstreckt, wie Gott sagt, komm, wir zwei, wir wollen Freunde sein. Oder Jesus darf jeder sich Freund Gottes nennen. Und da darf etwas passieren, wie so schon der Paulus und Timotheus gesagt hat. Da geschieht etwas. 2. Timotheus 3,16. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Da, wo wir hier zur Ruhe kommen, da, wo wir immer wieder aus dem Wort herausleben, da passiert etwas. Es ist nicht einfach ein Buch, sondern es ist ein Buch, das Kraft hat. Ein Buch, das verändert. Es ist spannend. Ich habe letzthin gerade eine Übersetzung gelesen von den 10 Geboten. Wo einer sagt, eigentlich steht der gar nicht, du sollst nicht töten oder du sollst nicht ehebrechen, sondern die Übersetzung im Hebräischen beinhaltet auch, du wirst nicht. Da, wo wir in der Abhängigkeit mit Gott sind, das ist nicht einfach ein Gesetz, sondern da passiert etwas, wo Gott sagt, wo du in der Abhängigkeit mit mir lebst. Da, wo das Wort dich prägt, da wirst du gar nicht mehr töten. Sondern Gottes Wort wird dich verändern und Kraft wird kräftig in dir, dass du es gar nicht mehr wirst tun. Hast du gewusst, dass du so ein tolles Buch daheim hast? Also vielleicht nicht so ein grosses, wo du reinhöckeln kannst. Du kannst es so mal auslehnen, wenn es dir hilft. Aber es geht viel mehr um das. Da ist eine Kraft drin, wo Gott etwas wiederherstellen will in deinem Leben. Wo Gott dich immer mehr will in sein Bild verwandeln und dich zu dem machen möchte, was er vorgesehen hat. Auch im Psalm 1 lesen wir so etwas Gewaltiges, was passiert, wenn wir uns dem Wort aussetzen. Der Psalmschreiber schreibt: Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah im Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vorgenommen hat, das gelingt. Er vergleicht das Wort Gottes und sagt, wie ein Baum, der ein Wasserbech ist. Und sagt, wer sich dem aussetzt, da wird sich etwas verändern. Wer sich dem nicht mehr aussetzt, da wird auch nicht mehr viel passieren. Das Wort studieren, der Liebesbrief, den uns Gott gegeben hat, ist etwas unglaublich Wichtiges. Und es geht nicht einfach um Wissen. Ich merke, manchmal haben wir Christen ein bisschen Tendenz zu sagen, ja, es geht vor allem um Wissen, um Theologie. Du darfst nicht, du sollst nicht. Es geht sehr um Beziehung. Es geht nicht um Wissen allein, sondern es geht sehr um Beziehung. Und da entfaltet plötzlich das Wort Gottes etwas in mir. Da passiert etwas. Das Wort Gottes ist wie ein Liebesbrief. 28.08.1991. Ich sitze in Cerisaira, Portugal-Westküste. Die Sonne ist am Nachgehen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, durch das Päckchen von meiner Freundin. Und ich sitze dort und öffne ihren Brief. Und da steht, lieber Frank, nein, das braucht ihr jetzt nicht zu wissen, aber weißt du, was da passiert? Ein Brief von deinem Schatz, es bewegt mich. Sie denkt an mich, sie hat mich gern, immer noch, wenn ich weit weg bin. Und dazu möchte ich Gott tagtäglich einladen und sagen, hey, du darfst in diesen Liebesbrief eintauchen. Ich möchte dir begegnen, ich möchte dir gut tun, ich möchte dein Leben verändern. Nicht als etwas, wo wir sagen, so, jetzt aber, das Wort Gottes, folge dem. Nein, das ist nicht Gott. Er sagt, hey, ich habe eine Botschaft für dich, die dein Leben neu macht. Ich habe eine Botschaft für dich, wo du darfst neu werden. Komm zu dem wie ein Baum, ein Wasserbech, und es wird dein Leben Schritt für Schritt prägen. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt wird er dir Sachen aufdecken, die du entdeckst. Und ich leide manchmal, vielleicht auch ein bisschen unter mir, manchmal aber unter uns Christen, wie wir einander unter den Christen, aber vielleicht auch gegen aussen, manchmal so als die auftreten und sagen, das Wort Gottes ist gegen Homosexualität, das Wort Gottes ist gegen Scheidung und so weiter. Wir haben so viele Sachen, die wir in die Welt rausposaunen und werden wahrgenommen als eine Gesellschaft, die vor allem dagegen ist. Wo die Bibel wie zusammenlegt und sagt, hier ist das Wort Gottes. Statt dass wir die Menschen einladen und sagen, hey, der Gott lädt dich ein. Komm zu dem Gott und muss Gott zutrauen, dass er aus ihrer Beziehung heraus wird Menschen verändern. Wir werden nichts erreichen in dieser Welt, aber auch nicht mit unseren Mitchristen, wenn wir uns die Bibel um die Ohren hauen und einander Wahrheit den Kopf knallen. Sondern da, wo wir bei seinem Wort zur Ruhe kommen. Und wie es der Paulus und Timotheus sagt, Das Wort selber unterrichtet dir Wahrheit. Und vielleicht bittet uns jemand und sagt, kannst du mir da helfen, dass ich das verstehe? Ja, wow, super. Aber es liegt nicht an mir, jemandem zu sagen, jetzt musst du dich anders verhalten, sondern Gott will es tun. Und da passiert viel mehr, als wenn ich es sage. Da darf Erkenntnis passieren. Sicher darf das auch hier im Gottesdienst passieren. Wenn plötzlich jemand angesprochen ist. Aber wie so der Paulus im 1. Korinther 13 sagt, es muss alles durch die Liebe passieren. Und das verändert. Das ist das Wort, das ist die Bibel, die mich begeistert. Weil sie Kraft hat. Und ich möchte dich einladen, das Wort wieder als das Wort zu entdecken, was ist. Als ein Wort, wo Gott wo Gemeinschaft hat mit dir. Wie es auf der ersten Seite steht, aber auch auf der letzten Seite. Offenbarung 21 und 22, da lesen wir noch einmal das Gleiche, dass die Beziehung, die Gott am Anfang mit uns Menschen hatte, dass er die wieder wird herstellen. Und das ist garantiert. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles andere ist vergangen gewesen. Und hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, Vers 3. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Wow! Anfang und Ende. Und wir merken plötzlich, der Mittelteil ist gar nicht mehr so schwierig. Weil er da drin etwas von dem zeigt, wie Gott um Beziehung mit uns ringt und wie es vor allem ein lebendiges Wort ist, das dich ansprechen und verändern. Und wir dürfen gewiss sein, dass Gott das Wort hält, was es verspricht. Ich müsste euch jetzt gerade heute den Real-Life-Kurs mitnehmen. Wir haben vor 2 Wochen die Bibel angeschaut. Wie glaubwürdig dass das Wort Gottes ist. Es ist unglaublich, es gibt kein Buch in der Bibel. Und das, die Prophezeiung, ist nicht einfach so ein Hirngespinst. In der Bibel lesen wir über 6'000 Prophezeiungen und über 3'000 haben sich schon erfüllt. Es gibt kein anderes Buch, es gibt viele Prophezeiungen, aber kein anderes Buch, das so wortwörtlich in ihrer Prophezeiung stimmt. Und wir dürfen dem gewiss sein. Aber der Mittelteil lässt dich und mich ein, letztendlich eine Entscheidung zu treffen. Will ich hier auf der letzten Seite der Bibel, will ich da dabei sein? Hast du dich hier schon ansprechen durch die Einladung und sagen, mal, mit dem Gott will ich unterwegs sein. Diese Beziehung am Ende, da bin ich dabei. Bist du auch dabei? Vielleicht gibt es Menschen, die heute Morgen sagen, ich weiss es nicht, ob ich dabei bin. Dann möchte ich dich einladen, nach dem Lied, das wir nachher noch hören, hier vorne zu kommen, sind Menschen da, die dir helfen wollen, damit du dabei bist. Oder vielleicht musst du zuerst noch die 2 letzten Seiten lesen und sagen, auf was lasse ich mich denn da eigentlich ein? Und dann sagen, da will ich dabei sein. Vielleicht hast du aber auch in deinem Leben irgendetwas von dem verloren, von dem dürfen hier einfach in Gottes Wort zur Ruhe zu kommen, zu entdecken, hey, hier kann ich einem Gott begegnen. Vielleicht brauchst du aber auch Ermutigung. Gottes Wort will Ermutigung weitergeben. Weil es ein Gott von der Liebe ist, weil es ein Gott, der weiterbringen will. Vielleicht merkst du aber auch, du entsprichst vielem nicht mehr, was Gott vielleicht möchte in seinem Wort und du hast dich entfernt von ihm. Vielleicht ist heute Morgen etwas dran, wieder festzumachen. Oder vielleicht willst du einfach mal hier reinhöckeln. Und vielleicht auch so etwas sagen, mal, das wette ich. Ich will heute neu festmachen. Das Wort soll mich tagtäglich prägen. Nicht mal ab und zu. Ich weiss nicht, wie die Baum aussieht, ob er ein bisschen im Vertrocknen ist. Oder ob er hier draus lebt. Weil Gott mit dir redet, weil Gott mit dir dran ist. Dein Wort ist ein warmes Haus Licht. Das werden wir miteinander singen. Und die nachher weiss, ich herzlich eingeladen, vielleicht auch wieder ganz etwas Neues festzumachen. Oder zuerst mal zu sagen, ich will nicht nur Christ sein, sondern mich Christ nennen, sondern ich will einer sein, der am Schluss dabei ist, auf den zwei letzten Seiten von seinem Wort.